What Inside, der Business-Podcast. Reden, wirken, sehen. Wo aus Gedanken Synergien werden.
Und willkommen zur heutigen Ausgabe des Software Allianz Podcasts. Wir nennen den inzwischen SWAT Inside. Es geht hier darum, die anderen in der Software Allianz kennenzulernen, die ans Unternehmen, die Software Allianz ausmachen. Und ich freue mich riesig, heute Oliver Meinberg zu grüßen. Oliver und Form 4 repräsentierst Form 4. Und wie üblich fange ich mit der schwierigsten Frage aller an, die aber auch vielleicht die wichtigste ist, damit wir alle verstehen, mit welcher Perspektive du auf die Dinge guckst. Wer ist Oliver?
Ja, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, hier mitmachen zu dürfen. Und ich hatte eben schon gesagt, ich bin ein bisschen unvorbereitet, ich fange einfach an. Ich finde auf jeden Fall ein spannendes Format, genau wie ich die Software Allianz ein spannendes Format finde und versuche da meine 5 Cent mit beizutragen. Ja, wer ist Oliver und wer ist Form 4, ist wahrscheinlich die Frage, die sich dann anschließt. Ich selber bin knapp über 50, bin leidenschaftlicher Informatiker, kann man sagen. Habe damals noch sehr ungewöhnlich mit, ich glaube, 11 angefangen zu programmieren. Meine Eltern haben mich damals immer schon ein bisschen für verrückt gehalten, weil damals hat das einfach noch kein Mensch gemacht, nicht mal erwachsen.
Das war ein Amiga, Commodore,
Atari. Ein C64. Das war ein C64. Ja, genau. Da habe ich dann damals die Computerzeitschriften, so extrem nischig damals und nerdig. Auch meine Kumpels damals fanden das immer ein bisschen weird. Da gab es immer diese Listings, da konnte man in Basic Programme abtippen und das habe ich dann getan. Seitenweise habe ich dann diese Listings in den Computer abgetippt und darunter gab es dann noch sogenannte Data Blocks, irgendwelche Hexadezimalcodes, die dann, weiß ich nicht, irgendwelche Bilder gemacht haben. Ich habe das alles brav abgetippt, habe da Stunden damit verbracht und am Schluss ist halt irgendein super, super simples Programm über den Bildschirm gelaufen und ich habe mich heute wie König, konnten wir wenigstens nachvollziehen. Und genau, danach ging das dann tatsächlich weiter in Richtung Amiga. Da habe ich auch viel gemacht. Ich habe Assembler programmiert, immer so irgendwie das nerdige Zeug. Und kann mich erinnern, ich muss irgendwie 14 gewesen sein, da habe ich zu meiner Mutter mal gesagt, weißt du was, ich möchte irgendwann mal ein Computerprogramm schreiben und dafür Geld bekommen. Das war für mich so, das war ich total abgefahren. Und meinte sie, nee, lass das mal, die Programmierer, die es so gibt, die haben alle mit 40 einen Nervenschaden. Da kann ich mich noch dran erinnern, fand die nicht gut.
Naja, was, da kam wilde Zeit. Was war Ihre Begründung? Warum dachte Sie, das Programmieren?
Weil man so hoch konzentriert ist, weil man dann 20 Jahre lang sozusagen immer in so einem Tunnel ist und so wahnsinnig nervlich angespannt ist. Ja, noch geht es mir ganz gut. Obwohl ich schon locker 10 Jahre drüber bin über dieser Prognose. Dann kam die wilde Zeit, wo ich mit Computern nicht viel zu tun hatte und dann habe ich irgendwann mit Anfang 20 gesagt: Komm, jetzt machst du was Anständiges, habe tatsächlich Informatik studiert. Bin dann damals nach Berlin gezogen, von Hannover, wo ich groß geworden bin. Dann eben mit 21 nach Berlin gezogen, habe Informatik studiert, allgemeine Informatik. Ja, ein bisschen gejobbt als Softwareentwickler damals schon. Auch das war noch gar nicht so verbreitet, dass man als Informatiker einfach irgendwo einen Job kriegt. Aber ich hatte da viel Glück und hatte einen guten Draht und konnte da sozusagen schon mit Anfang 20 richtig professionell losprogrammieren mit echten Produktivsystemen. Sozusagen rumhantieren und bin da relativ früh durch eine echte harte Schule gegangen und habe dann mit ungefähr 25 mich selbstständig gemacht zum Freelancer und habe dann für eine Firma gearbeitet, Form 4 hießen die. Ich habe die über Projektbörse kennengelernt, habe als Freelancer für die Form 4 gearbeitet. Und die Form 4 waren damals bestand aus zwei Leuten eigentlich und einem halben Angestellten und die haben mich dann als freiberuflichen Programmierer engagiert und die kamen aus Berlin und wir haben uns dann so gut verstanden, dass wir ein paar Monate später gesagt haben, komm, wir wollen uns nicht zusammentun und neu gründen. Und das war dann im Jahr 2000. Und so ist die Form 4 GmbH und Co. KG entstanden im Jahr 2000. Damals mit drei Gründern, inklusive meiner Person. Und die anderen beiden sind im Laufe der Jahre ausgestiegen, weil sie andere Wege dann beschritten haben. Und ich bin irgendwie auf dem ganzen Laden hängen geblieben. Und so ist das dann entstanden. Und im Herzen bin ich bin natürlich jetzt Unternehmer in erster Linie und mache jetzt seit über 25 Jahren Form 4. Bin Unternehmer, Geschäftsführer natürlich, habe ich am Anfang mitprogrammiert. Logisch, so ist das ja alles angefangen. Und am Anfang war ich natürlich so der erfahrenste Programmierer. Irgendwann haben die anderen Leute mich natürlich überholt. Ich habe viel Projektmanagement gemacht, ich habe das ganze Business-Zeug gemacht, ich habe Finanzen gemacht. Klar, macht man halt alles. Jetzt bin ich dann doch hauptsächlich Geschäftsführer und definitiv sehr weit weg davon, Entwickler zu sein in der Firma Form 4. Bin aber im Herzen immer noch, ehrlich gesagt, derselbe Nerd wie damals mit 11. Und wenn ich zu Hause ein bisschen Zeit habe, dann programmiere ich mir irgendeinen Quatsch zusammen, damit ich irgendwie bei den jungen Leuten bei mir in der Company noch ein bisschen mitreden kann und was halt Laune macht. So.
Ja, meine lachen mich auch aus. Also meine lachen mich aus. Ich weiß nicht, meine dich auslachen, aber meine lachen mich aus, wenn ich das tue. Ich bin sehr weit weg davon inzwischen. Okay. Aber als deine Mutter sagt, also als deine Mutter dir diese Antwort gegeben hat, hast du den Wunsch, mit Programmieren Geld zu verdienen. Und das hast du ja ganz offensichtlich geschafft. Und das ist ja auch logischerweise das Symptom einer Unternehmung. Ne? Da kommt irgendwo im besten Fall Geld raus. Aber das ist ja nicht der Grund, warum es eine Unternehmung gibt. Im besten Fall. Also es gibt ja, du hast ja nicht programmiert oder wolltest nicht programmieren, um Geld zu bekommen, sondern da war irgendwas anderes, was dich angetrieben hat, was dich begeistert hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Form 4 auch so geht. Also die Frage ist, was ist der Grund, warum es Form 4 gibt? Was treibt euch an? Was sind so die grundlegenden Werte, die dann letzten Endes irgendwo in dem Symptom dazu führen, dass ihr Geld verdient? Aber was macht euch aus?
Ich würde es im ersten Schritt nicht Werte nennen. Werte ist noch so ein bisschen was parallel dazu läuft. Vielleicht eher die Grundmotivation ist schon irgendwo immer noch das Gleiche, wobei Geld an der Stelle vielleicht stellvertretend steht für eine Relevanz in der wirklichen Welt, wenn du so möchtest. Also ein kleiner Junge, der irgendwie vor sich hin bastelt und das interessiert einfach keinen, das ist halt weniger befriedigend, als wenn wirklich irgendetwas eingesetzt wird. Ich habe eine Menge anderer schräger Hobbys und Zeug, was ich mache. Ich mache Musik, ich mache Foto, ich mache Video. Das ist alles wahnsinnig amateurhaft und das wird niemals irgendwie eine Relevanz in der echten Welt haben. Aber diese Softwareentwicklung, also beziehungsweise dieses Symbol Geld, dass mir jemand dafür Geld gibt, ist ja nicht sozusagen die Motivation, reich zu werden, sondern die Motivation ist, dafür eine Anerkennung zu bekommen und vor allem eben Relevanz zu erfahren. Also zu sagen, das, was ich gemacht habe, wird wirklich eingesetzt. Und interessant ist, wenn ich mit meinen Mitarbeitenden spreche, ist, dass die immer das Gleiche sagen. Wir machen relativ viel mit Studierenden und holen die von den Hochschulen und die finden das Spannendste, was die antreibt, ist, dass sie Code schreiben. Die bauen dann irgendein React Frontend oder irgendein Backend-Service oder so. Und wenn die dann wissen, dass das Ding hinterher wirklich auf einer Live-Website oder auf einem Portal im Einsatz ist, dann finden die das einfach wahnsinnig spannend. Obwohl die gar kein Geld dafür kriegen, was nicht im Praktikum oder nicht viel zumindest. Also da ist Geld nicht die Motivation für diese Leute, sondern es ist einfach geil, wenn sie was bauen und das ist live irgendwann und es ist irgendwie eine große Website.
Okay, also hat das Leute. Hat das was damit zu tun, die Wirklichkeit mitzubauen, Wirksamkeit in der Welt zu erfahren?
Genau, mit der Leidenschaft. Das ist sozusagen diese Symbiose. Also eine Leidenschaft zu folgen, die wirklich eine Wirksamkeit hat, genau, in der echten Welt. Das ist, glaube ich, die Motivation, warum man so eine Company gründet. So. Und dann gibt es natürlich die Werte, die sich dann daran ranken, die leiten sich, glaube ich, ein Stück weit ab. Die sind immer eine sehr rationale Company gewesen, weil ich, glaube ich, auch so ein Typ bin. Also immer irgendwie so ein bisschen über die Logik versuchen, die Sachen zu lösen. Ja, es gibt Leute, die versuchen das über Soziale, über Sprache, über was auch immer. Und wenn ich ein Problem habe, dann versuche ich das immer über Logik zu lösen. Und wenn ich irgendwas aufbauen möchte, geht ja nicht nur Probleme, sondern wenn ich irgendwie was aufbauen möchte, geht das auch immer über Logik, also über Planung und Systeme und so. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ich vielleicht ein bisschen als Herzstück in diese Company mit reingebracht habe und was die Company formt.
Ja.
Und was auch dazu führt, dass manche Leute sich bei uns wohlfühlen und seit über 10 Jahren da sind, weil sie auch so sind, weil sie rationale Menschen sind. Und andere Leute, die vielleicht eher emotionale Menschen sind, sich bei uns manchmal nicht so richtig wohlgefühlt haben, weil ihnen das einfach ein bisschen zu trocken ist, zu nerdig. Da so ehrlich muss man sein. Wir sind dann eben auch kein Hort für jeden, für jede Persönlichkeit. Wir haben einen gewissen Style, der ist rational, der ist logisch, der ist ein bisschen nerdig. Und die Leute bei uns sind eben auch ein bisschen so. Und ich glaube, das entspricht eben auch meiner Person. Und so formt sich sozusagen dieser Kreis und daraus leiten sich auch die Werte ab.
Ja, ich würde aus meiner Erfahrung dem vielleicht hinzufügen, dass ich nicht glaube, dass Nerds weniger emotional sind. Das findet auf einer anderen Ebene statt.
Ja, also die lassen sich aber vielleicht von den Emotionen nicht so stark treiben. Also, oder bauen da keine Argumentationen drumherum. Klar, emotional sind ja alle, natürlich.
Und ich frage deswegen, oder ich stelle das deswegen fest, weil ich mir gerade vorstelle, wie das so ist bei euch mit einer Gruppe an rational ausgerichteten Nerds, die miteinander Probleme lösen, die in der Welt verwendet werden sollen. Wie fühlt sich das an? Wie ist so ein Tag bei euch?
Ja, aber es ist friedlich, das ist das Schöne. Also wir haben, wie jeder andere auch, starke Seiten und schwache Seiten. Aber zu den starken Seiten gehört, glaube ich, dass bei uns es relativ piesig ist. Und zwar die ganzen letzten 25 Jahre. Es gibt wenig Rumgehacke, wenig Rumgezicke, weil immer die Leute sind halt rational. Und wenn auch so ein Projekt scheitert, aus einem Grund oder halt irgendwie gegen die Wand gefahren wird, weil das und das, da wird das halt analysiert und am Ende gibt es eine rationale Lösung, wo dann auch niemand gegen argumentiert. Also da ist nicht so der Recht, der am lautesten ist oder der am dollsten pleint oder am lautesten lacht, sondern also diese rationale Ebene bringt eine gewisse Ruhe rein, eine gewisse, Harmonie vielleicht auch ein Stück weit. Und ich glaube, das ist das, was die Leute bei uns auch schätzen.
Und hast du schon erlebt, dass jemand vielleicht mit einer anderen Disposition Teil des Teams wurde und dann durch das Umfeld gelernt hat oder gemerkt hat, dass das eine sehr harmonische, produktive Art und Weise ist, konstruktive Art und Weise ist, miteinander umzugehen und sich dann da reingewachsen ist, mehr oder weniger? Ist das, hast du schon erlebt?
Ja, das habe ich häufig schon erlebt. Muss natürlich ein bisschen unterscheiden, ob du jetzt jemanden einstellst, der schon Ende 40 ist und wie eine relativ fixe Persönlichkeit hat und ein klares Bild davon, wie er mit der Welt interagiert. Oder ob du mit jüngeren Leuten agierst, die sich noch so ein bisschen suchen oder zumindest ihre berufliche Rolle suchen. Aber ja, wir haben viel mit jüngeren Leuten angefangen, Studierenden oder Junioren, die seit über 10 Jahren inzwischen da sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass die am Anfang das heißt, ein bisschen easy gesehen haben und lass eine Party machen und das mal, weiß ich nicht, so ein bisschen weniger intellektuell oder weniger kognitiv, als wir rangehen, aber irgendwann das eben schätzen gelernt haben, wie gut das eigentlich ist, wenn du, keine Ahnung, welche Kleinigkeiten, Ticket hast mit einer sauberen Dokumentation, wenn du, bevor du losarbeitest, ein Konzept machst, wenn du versuchst, dem Kunden das zu verkaufen, was er auch wirklich bekommt, und nicht, was du ihm am besten verkaufen kannst. Das ist so eine Ehrlichkeit. Ich glaube, das ist, glaube ich, so das, was unter dem Ganzen schwingt, Ehrlichkeit. Und das ist, also wenn du rational bist, bist du quasi dadurch ehrlich. Und das ist vielleicht auch so eins der Kernwerte. Also Ehrlichkeit und das klingt immer ein bisschen kitschig, aber so mein Hauptmerkmal einer Persönlichkeit, gerade so auch im Management, ist halt Wahrhaftigkeit. Also die Dinge, das ist jetzt weniger, wie soll ich sagen, kitschig gemeint, als es klingt, sondern es geht darum, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und das ist die Aufgabe, finde ich, eines jeden Professionellen in jeder Berufung. Also zu gucken, wie ist es denn wirklich und nicht, wie können wir es darstellen? Und das ist so ein bisschen, was uns alle umtreibt. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute auch wirklich bei uns schätzen.
Das klingt schlüssig, weil wenn ich mir vorstelle, man sagt dem Kunden, was ihm kommt, beziehungsweise was er vielleicht braucht, was er noch gar nicht gesehen hat, anstatt zu sagen, was er hören möchte, dann ist das ja nicht immer einfach und erfordert vielleicht auch mal ein bisschen Mut. Und wenn ich das richtig höre, dann ist euer Fundament für diesen Mut die Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit basierend auf Rationalität.
Ja. Die Kunden finden das cool. Wir kommen nicht bei allen Kunden durch. Also wenn du uns zu irgendwelchen Kreativ-Pitches schickst, gegen irgendwelche Jungen und Mats und Scholz und Friends, dann sieht er meistens nicht sonderlich gut aus. Das ist einfach, da liegt eben nicht unsere Stärke und so auch schon seit Ewigkeiten im Weg, um auch da sozusagen irgendwie durchzukommen. Das ist so ein bisschen dann vielleicht der Preis dafür, aber die Kunden, die uns kennen, die schätzen das, die wissen, dass wir irgendwie immer so ein bisschen vernünftig zu versuchen zu agieren und ehrlich sind.
Und um das alles tun zu können, also um tatsächlich wirksam zu sein in der Welt, ne, mit diesem Wertegerüst und dieser Art, über die Welt nachzudenken, braucht man ein bisschen Werkzeug. Und mich interessiert, was ist euer Werkzeugkasten, was ist euer Tech-Stack, den ihr gerne verwendet, falls es sowas gibt? Und wie findet ihr den? Wie schärft ihr den?
Ja, wir haben tatsächlich einen relativ festen Tech-Stack, was auch damit zu tun hat, dass wir immer versuchen, einen hohen Anspruch zu haben und irgendwie einigermaßen gut in den Dingen sind und uns meistens nicht so richtig wohlfühlen, wenn wir Sachen machen, die wir nicht gut können. Weil wir das eben naturgemäß nicht so gut überspielen können. Also unser Tech-Stack ist, wir bauen Web-Applikationen, wir bauen Portale, wir bauen Websites und wir bauen Datenbankanwendungen, webbasierte und Custom-Applikationen für Unternehmen und Organisationen. Technisch basiert das Frontend, Backend, backendseitig in der Regel auf PHP und Java. Das sind unsere beiden Kerntechnologien, mit denen wir auch ehrlich gesagt seit 2000 umgehen. Seit 2001 machen wir Java, seit 2000 machen wir PHP. Das hat sich seitdem kaum geändert. Und im Frontend haben sich natürlich die Dinge ein bisschen geändert. HTML, CSS logisch. Und inzwischen ist React und Angular da angesagt. Wir sind da ziemlich Standard, muss man sagen. Also es ist jetzt alles kein, das ist nicht besonders edgy. Ich kann auch nicht sagen, dass ich das jetzt geplant hätte, sondern das ist einfach was sich so ergibt. Irgendwann ist man gut in dem Bereich und hat da sein Kerngeschäft gefunden. Ich würde es wahrscheinlich auch genauso gut .NET machen oder Python, wenn sich das ergeben hätte. Wir sind einfach in dem Bereich seit über 20 Jahren und kennen uns natürlich richtig gut aus. Ursprünglich kommen wir viel aus diesen ganzen Open-Source-Technologien. Das war immer so ein bisschen im Spleen von uns zu sagen, Open-Source ist cool und dadurch kommst du natürlich auch an diese nicht kommerziellen Produkte eher rein. Java, PHP ist natürlich eher Open-Source und Open-Source-Vibe als jetzt Microsoft-Umgebung.
Du nennst das Spleen. Warum ist das euch wichtig?
Weil ich glaube, dass ich da mein Mindset ein bisschen geändert habe. Ich mag das immer noch, die Open-Source-Geschichten, die Open-Source-Welt, überhaupt dieses Narrativ, dass man Software für alle baut. So, das ist schon cool und das ist auch bessere Qualität. Also diese ganzen Argumente pro Open-Source, ich stehe da immer noch voll dahinter. Wir haben uns aber, glaube ich, auch lange Zeit so ein bisschen selbst im Weg gestanden, dann kommerzielle Produkte abzulehnen. Das heißt, es gibt ja nur noch eine kleine Handvoll Produkte oder Technologien oder Frameworks, mit denen du einigermaßen große und erwachsene Projekte machen kannst. Wir machen ja keine WordPress oder Joomla-Websites oder so. Also wir versuchen halt schon auch größere Portale zu machen. Und da muss man da natürlich auch sehen, dass andere Companies, die von Anfang an, wenn man jetzt mal bei Content-Management-Systemen bleibt, wir machen vier Typo 3 seit, keine Ahnung, ich glaube seit 2005, ganz vier Typo 3. Es gibt andere Unternehmen, die machen Core Media oder IM oder irgendwelche teuren, großen Systeme, die haben natürlich auch größere Projekte. Wenn du alleine 100.000 für eine Lizenz im Jahr bezahlst, dann sind die Projekte größer. Und wir sind immer so ein bisschen sozusagen an dieser Corporate-Grenze, an diesem Corporate gescheitert. Das ist so, oder gescheitert will ich nicht sagen, aber ist da nie so richtig drüber hinweggekommen. Und ich glaube, dass sich da mein Mindset ein bisschen geändert hat. Wir sind zum Beispiel vor einigen Jahren, das war so in dieser Corona-Zeit, geswitcht in der eigenen Infrastruktur. Wir haben alles selber gemacht, eigene Linux-Server, eigener Mail-Server. Wir haben sogar einen DNS-Server selber betrieben, warum auch immer. Das war halt cool, das hat Spaß gemacht. Wir haben die früher selber noch mit zusammengeschraubt und File-Server und Elder. Also diese ganzen Server, wir haben das alles selber gebaut, komplett. Und dann in dieser Corona-Zeit habe ich irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf, lass doch mal Microsoft machen. Und dann sind wir einfach radikal geswitcht, haben Mail-Server abgeschaltet, haben Chat-Server, hatten wir in Open Source abgeschaltet. Und jetzt sind wir natürlich so in dieser Microsoft 365-Welt drin, wie irgendwie alle. Und ich muss halt sagen, das war keine schlechte Entscheidung. Es ist schon irgendwie schon besser an, irgendwie Microsoft-Tools zu arbeiten, auch wenn die nicht perfekt sind. Ich will das gar nicht so glorifizieren. Aber jetzt irgendwie mit einem LibreOffice irgendwie eine Präsentation zu machen oder bei Thunderbird aufs nächste Update zu warten, ist immer ein bisschen wickelig gewesen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen selbst auch auf den Füßen gestanden haben durch diesen Anspruch, alles selber zu machen und alles selber zu betreuen. Wenn man Sachen nicht selber macht, dann heißt das eben, dass man andere dafür bezahlt, im Sinne von Dienstleistungen, im Sinne von Produkten. Und heute natürlich ganz wichtig auch im Sinne von Cloud-Diensten. So, das ist ja das, was inzwischen alle nutzen. Nein, ich muss ja mein CRM-System nicht selber programmieren. Ich kann mir das einfach mieten über irgendeinen Anbieter da draußen in der Cloud. Und das ist so ein Paradigmenwechsel, den wir, glaube ich, mitgemacht haben und der uns aus Business-Sicht, glaube ich, auch ganz gut tut.
Cool. Und wenn du jetzt nach vorne guckst, das ist gerade weit nach hinten geguckt in die Geschichte. Ja, wie ist euer Stack gewachsen oder hat sich verändert? Und das passiert ja oft mit Herausforderungen, das Ändern und das Hinzufügen und so. Und während Corona, du hast es ja gerade gesagt, ne, musste im Homeoffice sein, dann musste es auch richtig gut funktionieren, du kommst auch nicht mehr so gut an die Hardware ran, wenn du mal musst und so weiter. Und das heißt, wenn man das über eine Herausforderung betrachtet, was wäre eine Herausforderung, an der ihr so richtig Spaß hättet?
Für die Zukunft gedacht, meinst du?
Ja, also so oder jetzt, ne? Also woran hättet ihr richtig Spaß? Also ich beschreibe das mal so, wenn ich meinem Team mit, sagen wir mal, einem Webshop komme, schicken die mich wieder nach Hause, weil das ist denen zu langweilig. Die wollen was Interessantes haben. Ne? Da können sagen die, schick die doch zu Shopify. Was sollen wir das programmieren? Das ist doch schon da. Ne? Und die suchen spannende Herausforderungen an der Kante dessen, was sie bisher schon gemacht haben. Und um was Neues zu lernen, um sich irgendwie zu erweitern. Und wenn du jetzt so über dein Team nachdenkst und die Dinge, die ihr gerne tut, wo würdest du sagen, ist so die Edge, wo ihr euch eine Herausforderung wünscht, die an der ihr wachsen könnt?
Was alle Entwickler wollen, diese inhaltliche Leidenschaft ist, alle wollen irgendwie ein Produkt entwickeln oder ein Framework. Das ist so, jeder Entwickler hat irgendwann in seinem Leben schon mal ein Framework gebaut. Die meisten weniger erfolgreich, aber gelernt haben wir alle dabei. Ich habe auch schon ein paar Frameworks gebaut. Also irgendwas, was dann wiederverwendet wird, was ja auch so eine Art Produkt ist. Und ich glaube, was mir persönlich Spaß machen würde und ich glaube auch meinen Leuten, ist ein ganz kleines bisschen wegzugehen aus dem reinen Dienstleistungsgeschäft. Wir sind ja ein reiner Dienstleister. Das heißt, die Kunden sagen, was sie haben wollen. Wir bauen eben das mit Beratung oder ohne Beratung. Manchmal gibt es externe Berater, die sagen uns genau, was wir bauen sollen. Oder es gibt einen Kunden, der sagt uns ungefähr, was wir bauen sollen. Und wir gehen in diesen Beratungsteil mit rein. Wir finden mit ihm selber eine Lösung, wie wir es dann bauen sollen. Am Ende bauen wir es dann full custom. Und ich glaube, was alle irgendwie auch gerne mal machen würden, ist ein Produkt zu entwickeln. Das sehe ich. Also ich persönlich habe da Bock drauf. Und ich glaube, die Entwickler auch, beziehungsweise das Team. Das ist was uns, glaube ich, auch fordert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir fachlich dazu ganz gut in der Lage wären, aber es ist auch nochmal ein anderes Business als Dienstleistungsgeschäft. Ne? Also es geht um Produktmanagement, es geht um Release-Management, was wir natürlich so im Dienstleistungsbereich auch machen. Aber wenn du jetzt ein Produkt hast, das 25 Kunden nutzen oder 250 oder 2500 und der eine will das und der andere will es aber so rum und du willst Rollouts machen, du musst migrieren. Und also das ist technisch eine andere Challenge. Also wirklich nichts, was ich uns nicht zutrauen würde. Das ist auch nicht unrealistisch. Das kriegt man auch gut hin. Aber es ist nochmal ein bisschen anspruchsvoller, finde ich, als Dienstleistungsgeschäft. Und es skaliert halt anders. Ne? Das ist das, was mich persönlich natürlich auch als Unternehmer antreibt, ist das Dienstleistungsgeschäft natürlich betriebswirtschaftlich betrachtet ein bisschen billig ist. Also nicht, dass es einfach ist, Geld zu verdienen, das will ich damit nicht sagen, aber das Geschäftsmodell ist einfach zu verstehen und es ist einfach zu gestalten. Und das finde ich, ich persönlich finde einfach Produktgeschäft spannend und das ist auch so eine Challenge, die ich gerne nochmal annehmen möchte. Wir tun das ja auch schon, also wir gehen ja auch in diese Richtung. Und ich glaube auch, dass die Entwickler das cool finden.
Was für mich da so ein bisschen durchklingt, ist etwas, was ich schon häufig beobachtet habe, nämlich dass mir scheint es, dass Programmierer irgendwie anders denken als andere Menschen. Und zwar, ich weiß nicht genau, ob das ein Bruder der Anfang ist, das ist so ein Henne-Ei-Ding, macht das Programmieren dein Gehirn anders oder brauchst du ein anderes Gehirn, um programmieren zu wollen überhaupt? Aber es hat was mit Abstraktionsfähigkeit zu tun, es hat was mit so merkwürdigen Konstrukten zu tun, wie eine rekursive Schleife, die ihren eigenen Output wieder in sich selber reinfüttert. Ne, das war so ein Mindfuck für mich, als ich irgendwie angefangen habe zu programmieren. Weil ich sowas in der Art, zumindest auf einer offensichtlichen Ebene, in der sonstigen Welt nicht direkt sehe. Natürlich ist Natur auf eine Weise genauso. Und genauso ist der Punkt. Diese Übertragung der Art und Weise, wie man als Programmierer vielleicht denkt, auf andere Ebenen zu bringen. Das für mich hört sich das an, als wäre das der Weg, in dem du die Herausforderung gerade formuliert hast.
Klar. Und ein Produkt hat natürlich auch, ich weiß nicht, ob das so deine These sozusagen noch ein bisschen stützt, es hat halt was Evolutionäres und das ist, glaube ich, das, was die Entwickler dann in Dienstleistungen, da baust du was, das wird dann auch mal weiterentwickelt und wir haben auch Kunden, die wir seit 10 Jahren dasselbe Portal betreuen. Die meisten unserer Kunden haben wir tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und ab und zu wird es auch mal neu gebaut, aber meistens hält es einfach auch sehr lange, 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre. Ich hatte auch mal ein System, das ist lustig, mit dem ich angefangen habe, was ich angefangen habe zu bauen für einen Kunden 1999, sozusagen als Freelancer für Form 4. Das hatten wir vor 5 Jahren immer noch. Das ist über 20 Jahre alt gewesen, mit PHP 3. Also es gibt auch langfristige Sachen. Trotzdem sind das Produkte, die nicht wirklich evolutionär sind, weil sie einfach, sie werden gebaut und wenn sie benutzt, wenn sie alt ist, gut, lässt man die nicht an. Manche fahren auch ein 25 Jahre altes Auto, wenn die Kiste noch fährt, dann ist das auch gut. Aber die entwickelt sich nicht weiter. Wenn du ein Produkt hast, dann hast du da ein bisschen Evolution drin. Dann das ist eben nochmal eine andere Kategorie und dann hast du auch diesen Zyklus, dass du Dinge lernst, die du dann auch wieder mit reinbringst und hebst halt das Niveau im Laufe der Zyklen und das ist vielleicht das, was spannend ist.
Was natürlich dann auch wieder positiv in das Dienstleistungsgeschäft zurückbildet.
Ja, genau. Ja.
Okay, und wenn wir jetzt nochmal das Feld ein bisschen weiter aufspannen, ne? Also sagen, das ist so eine Herausforderung, an der ihr wachsen könntet und was würde das für euch bedeuten, dieses Wachstum?
Ja.
Was würdet ihr euch wünschen? Also so in der Welt, in eurer Welt, in der ganzen Welt, so was wäre etwas, was euch wirklich glücklich machen würde, wenn es in der Welt existieren würde? Als Baumtier. Kann alles sein zwischen das coolere Kunst, falls man sowas braucht, und Weltfrieden oder irgendwas dazwischen. Also was würdest du sagen, ist etwas, was aligned ist mit eurem Wertesystem, mit euren Fähigkeiten, mit eurem Seine der Welt und was bedeutet das an Wunsch für die Welt, an die Welt? Was hätte der?
Es fällt mir wirklich schwer, das zu beantworten. Also cool, aber Kunden wünsche ich mir nicht. Die sind cool. Die sind, also wir haben, also ja, wirklich, weil die meisten haben wir so lange, wir sind so zusammengewachsen. Die waren am Anfang nicht immer alle cool, aber wenn du 10 Jahre zusammenarbeitest, dann sind die cool, weil sonst wären sie weg und finden uns auch cool. Nee, also das ist schon gut. Das Team ist auch super. Ich sag mal, ich kann es sozusagen aus der negativen Sicht vielleicht sehen. Was mich stört, ist natürlich so ein bisschen der Druck, der da ist. Ne? Also ehrlich gesagt, gerade in diesen Zeiten ist das, ich glaube, das spreche ich für die meisten Softwareunternehmer. Ich rede ja auch mit vielen. Die Zeiten fühlen sich ein bisschen komisch an und es ist alles ein bisschen unruhig. Das sagen, glaube ich, auch Nicht-Entwickler, wenn sie auf geopolitische Entwicklung gucken. Ich weiß nicht, aber alle sagen, da ist irgendwas im Gange. Es fühlt sich gerade irgendwie ein bisschen ungemütlich an in der Welt. Und so ist das für einen Softwareentwickler nochmal vielleicht auch bisschen mehr, weil sich viele Dinge verändert haben. Die Welt dreht sich schneller. Eigentlich cool. Aber man fühlt sich ein bisschen gehetzt, man fühlt sich ein bisschen getrieben. Das geht nicht nur mir als Unternehmer so, das geht auch meinem Team so, das geht auch meinen Kunden so, das geht auch anderen Teams so. Man hat keine Ruhe mehr. Also wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre das, glaube ich, Ruhe. Ruhe, mal was zu bauen. Und das ist das, was fehlt in diesen Zeiten. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt gegen diese Entwicklungen stelle. Wir müssen da mitmachen, wir machen da auch gerne mit. Aber es ist... Es wird den Ansprüchen, die wir haben, manchmal nicht gerecht, wie wenig Zeit man eben in Dinge investieren kann. Und du hast halt auf der einen Seite, es kommen viele Faktoren zusammen. Ne? Du hast halt auf der einen Seite im Moment einen hohen wirtschaftlichen Druck, um mal ganz realpolitisch zu sprechen. Es gibt da einfach ein paar konjunkturelle Dips, die jetzt oder vor ein paar Jahren waren. Ich spare mir jetzt mal irgendwie darum zu orakeln, wo die Gründe sind. Da hat jeder so seine Meinung zu. Aber Fakt ist mal, dass die IT-Branche oder die Software-Dienstleistungsbranche im Moment da ein konjunkturelles Tief hat. Also quasi wird das nicht gewohnt. Das muss man dazu sagen. Wir sind das nicht gewohnt. Mein ganzes Controlling basiert immer auf Vollauslastung. Also diese Zahl, Auslastung, steht bei mir gar nicht in den KPIs. Und so geht es den meisten. Die sind gar, können da gar nicht so richtig mit umgehen, was das eigentlich bedeutet, wenn man plötzlich Kunden kämpfen muss oder so. Das ist sozusagen das eine. Natürlich ist auch so ein bisschen auf der Arbeitnehmerseite ändern sich ein paar Dinge. Es gibt natürlich Generationswechsel. Es gibt auch Änderungen im Bereich New Work. Die Leute arbeiten weniger. Die Leute haben natürlich auch einen höheren Anspruch. Ich kann das auch verstehen. Wir sind natürlich auch viele, viele Jahre sehr verwöhnt gewesen, ne? Wo man sagt, ach, Kräfte werden gebraucht. Sie wissen das halt auch inzwischen. Aber ich glaube, was auch schwierig ist, dass die Anforderungen, die tatsächlich da sind, um großes IT-System zu bauen, wir haben eigentlich gar nicht so viele Leute, die das können. Diese echten Nerds, diese Hardcore-Nerds, die wirklich komplexe Systeme bauen können, die gibt es immer noch genauso selten wie früher, auch wenn heutzutage viel mehr Leute in der Softwareentwicklung sind. Was bedeutet, dass du quasi unter den Entwicklern, glaube ich, ein bisschen ein bisschen weniger Tiefe manchmal hast. Ne? Also es geht alles mehr auf Masse. Du hast so wahnsinnig viel Massennachfrage da draußen. Es wird so viel gebaut und es werden so viele neue Anforderungen da sein. Cloud hier und Hyperscaler und natürlich KI und Tech-Stacks und Produkte und alles wird digitalisiert. Das ist eigentlich cool, aber ich habe das Gefühl, wir Entwickler, wir Nerds, wir Software-Dienstleister, welche Ebene auch immer du siehst, wir kommen da nicht hinterher. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Und da tut sich natürlich eben ein entsprechender wirtschaftlicher Druck auf, der da ist, den wir spüren. Wir sind immer noch voll ausgelastet, aber eben nicht mehr so langfristig. Das ist einfach der Punkt. Und früher aber dem Kunden gesagt, wir bauen das entweder anständig oder gar nicht. Und wenn der Kunde jetzt sagt, er baut das halt unanständig, dann würden wir jetzt wahrscheinlich sagen, ja, machen wir es halt so, weil wir können uns nicht mehr ganz so viel rausnehmen wie früher. Und diese Freiheit ist ein bisschen weniger geworden. Das ist so, das fühlt sich sehr unruhig. Ich glaube, ich rede gerade relativ wirr vor mich hin, aber so fühlt es sich halt.
Es gibt so eine Textzeile bei den absoluten Beginnern, die ich sehr liebe. Da sagen die, erst fühlen, dann denken, dann reden. Und ich würde noch hinzufügen und dann tun. Und das ist, so höre ich da, in dem, was du beschreibst, dass es so ein bisschen verloren gegangen ist oder ja. Dieser Zyklus sich so verkürzt, dass man viel schneller vom Fühlen zu Tun springt, was sich auch in so Dingen wie Vibe-Coding und so darstellt.
Ja.
Und jemand, der weiß, wie komplexe Systeme, die Software-Systeme nun mal per Definition immer sind, sich verhalten und wie klar und exakt man darüber nachdenken muss, damit sie sich auch wirklich auch in Edge Cases so verhalten, wie man das gerne hätte, das kann man nicht viben, da muss man nachdenken.
Ja.
Und die Frage ist jetzt, wie viel Vibe-Code Katastrophen braucht die Welt, bis die Welt merkt, oh, Nachdenken ist etwas, das sich lohnt und das auch was wert ist. Und wir sind bereit, Nachdenken in Nachdenken zu investieren, also auch finanziell. Das ist das was ich da durchhöre in deiner Beschreibung. Und, ja. Also Ruhe und ein bisschen Nachdenken höre ich da als Wunsch.
Vielleicht etwas auch Gründlichkeit, intellektuelle Gründlichkeit. Ist im Übrigen auch was, in diesen Zeiten, die wir haben, die ja sehr disruptiv sind, wo jedes Softwareunternehmen so ein bisschen gezwungen ist, sich selbst zu erfinden, wo man sagt, oh, machen wir jetzt hier irgendwie ganz viel KI oder machen wir jetzt hier dies oder jenes. So sind wir alle im Moment, wir Softwareunternehmer, in so einem Prozess, wo wir uns neu erfinden müssen oder wo wir uns neu positionieren müssen in einer Welt, die sich, das glaube ich, kann man mal so stehen lassen, in den nächsten 2 bis 10 Jahren massiv ändern wird. Ich rede jetzt etwa nur vom Bereich Software und IT. Da wird ganz viel passieren, so. Das wissen wir ja. Und da muss man sich natürlich mal neu positionieren. Da können wir nicht sagen, wir machen weiter PHP und Typo 3. So, das machen wir die nächsten 30 Jahre. Das wird nicht so sein. Also und in diesem Prozess den habe ich jetzt für mich sozusagen und für unser Unternehmen auch ein Stück weit abgeschlossen, wo ich sage, ich habe nach mehreren gedanklichen Exkursen sozusagen auch so ein bisschen zur Basis gefunden und gesagt, was wollen wir denn eigentlich sein? Wir als Form 4, was ist denn unsere Mission? Was ist unser USP, will ich nicht sagen, aber was ist so unser Signature-Merkmal? Und ich glaube, ist, dass wir genau da antizyklisch sein wollen, ist oft klug, und zu sagen, nee, dieses Gründliche, dieses hohen Anspruch zu haben, auch an die Developer einen hohen Anspruch zu haben. Also eben nicht zu sagen, ja, jeder schrubbt sich irgendwas mit Cursor oder ChatGPT zusammen, sondern wirklich doch zu wissen, wie HTTP funktioniert, solange wir HTTP bedienen und zu wissen, wie eine Datenbank aufgebaut ist und die Basics dahinter zu können. Um genau diese letzten 2% auch bedienen zu können, die eine KI, an der eben eine KI dann scheitert. Das ist der Anspruch, zu sagen, nein, wir wollen sozusagen auf diesem intellektuellen hohen Niveau bleiben. Wir wollen auch diese Gründlichkeit beibehalten und uns darüber vielleicht von vielen Software-Dienstleistern auch absetzen. Das ist so ein bisschen, wo du sagst, wo, was dann auch den Entwicklern vielleicht ein bisschen Ruhe gibt, ne? Wo man sagt, nein, ihr müsst jetzt nicht das nächste KI-Startup in den nächsten 1,5 Wochen erfinden. Wir müssen einfach wissen, wie die Dinge funktionieren. Natürlich müssen wir uns weiterdenken. Wir müssen auch neue Technologien uns reintun und Cloud-Lösungen integrieren und neue Paradigmen und natürlich auch das Thema KI bespielen können mit allem drum und dran. Aber eben auf einem gründlichen Niveau, so wie wir es immer gemacht haben. Na, ich habe immer unsere Unternehmensprozesse aufgeschrieben. Wir haben ein, keine Ahnung, viele, viele 100 Seiten langes Unternehmenshand, wo alles drinsteht. Wir sind ein bisschen technokratisch, ne? Und wir sind auch ein bisschen eine Zahlen-Company. Es wird alles controlled und es wird alles ausgewertet. Die Leute finden das auch gut. Ne? Also es ist ja auch komplett transparent. Und da möchte ich halt bei bleiben. Also ich will eben nicht sagen, mutieren zu einer Startup-Kultur oder zu einer Hipster-Kultur, wo wir sagen, es ist cool, wir können jetzt alle irgendwie ChatGPT, sondern ich will genau dieses Gründliche beibehalten. Ich glaube, dass irgendwann das sozusagen das seltene Angebot sein wird im Markt. Es wird 1 Million Softwarefirmen geben, 1 Million Softwarefirmen, die alle aus Whitecodern oder aus irgendwelchen keinen echten Vollblut-Informatikern bestehen. Leute, die einen guten Job machen so, aber die halt einfach nur bis zu einer gewissen Grenze kommen. Darüber haben wir uns schon früher, schon in den 2000er identifiziert, die Leute, drei Websites haben wollten, da gab es immer schon damals schon haufenweise Agenturen, aber sobald das ein bisschen kompliziert wurde, Drittsysteme angebunden, APIs gemacht und Datenbank-Tuning, dann sind die halt zu uns gekommen, weil sie halt gesagt haben, na okay, jetzt ist ein bisschen kritisch, so ihr seid da ein bisschen die Freaks, ihr seid da ein bisschen tiefer drin als die anderen. Und da möchte ich halt wieder hin oder auch bleiben, und das ist das, wo ich uns halt sehe, auch strategisch sozusagen in der Positionierung, weil ich glaube nicht, dass wir alle sozusagen nach diesem amerikanischen Vorbild, was wir im Moment viel sehen, ja, Microsoft, Tesla, das sind geile Systeme, die können unglaublich viel, die sind aber auch alle leider irgendwie nur halb fertig. Und das ist halt sozusagen dieses Time-to-Market-Ding, möglichst schnell, möglichst viel raushauen. Das ist halt, glaube ich, ich will das gar nicht werten, aber ich glaube, es ist nicht unsere Kultur.
Und also in der Ruhe liegt die Kraft, sagst
du. Ja, so könnte man das sagen.
Du hast es jetzt alles auf die schnelle und immer schneller werdende Entwicklung in Software Engineering gezogen. Ne? Aber ich würde noch hinzufügen, du hast auch ein paar geopolitische Pointer gesetzt, aber mit Öko-Kollaps, Klimakollaps und so weiter ergibt es ja weitere Tendenzen, die es notwendig machen, sich mal kurz im Pick zu setzen und wirklich mal nachzudenken, weil die Situation sich grundlegend verändert. Dann kann man zu euch kommen, wenn man Software dafür braucht.
Na klar.
Großartig. Das hat mir wirklich tiefe Freude gemacht, diese Unterhaltung hier mit dir zu führen, weil ich das so selten höre, dass man ernsthaft mit einer Tiefe sich wünscht, dass man mit Ruhe Sachen angeht. Das tut gut. Und ich finde das ganz toll, was ihr da macht, und wünsche ich jedem Erfolg.
Vielen Dank auch nochmal für die Gelegenheit, das hier mal ausführen zu können.
Vielen Dank für deine.
Fab. I'm not.